Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert.
Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Heute haben wir uns vorgenommen, ein schönes Thema, was ganz, ganz viele Leute betrifft, nämlich das Thema Wohnung richtig vermieten. Das knüpft wunderbar an eine der Folgen der letzten, die wir gemacht haben. Mhm. Du erinnerst dich zum Thema Immobilie als Invest. Und wenn ich diese Immobilien dann gekauft habe für die Vermietung, dann will ich sie natürlich irgendwann auch vernünftig und seriös vermieten. Jeder kennt Horrorgeschichten von Mietnomaden und verheiztem Parkett und ich weiß nicht was alles, aber wir wollen hier keine Angst machen, wir wollen Tipps geben. Und die Tipps kriegen wir wie immer von unserem LBS-Immobilienexperten Roland Hustert. Hallo Roland.
Hallo Christian.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, sehr gerne.
Roland, vermietet ihr als Maklergesellschaft eigentlich auch Wohnungen?
Ja, fast alle Makler tun das wenigstens als Service für Kapitalanleger tatsächlich. Also nicht unbedingt im Gebrauchssegment, aber wenn Wohnungen neu gebaut werden, dann verkauft werden, dann vermietet man auch die Wohnung für diesen Anleger. Das machen wir auch ein paar hundert, vielleicht tausend Mal im Jahr ungefähr.
Also ist jetzt nicht das Hauptprodukt, aber nee. Als Service ist ja mit dabei. Das heißt, insofern weißt du sowohl von geschäftlicher Seite, wovon du redest. Ich gehe aber mal davon aus, dass du im Laufe deines Berufslebens auch die ein oder andere Wohnung zur privaten Vermietung vorhältst.
Du meinst mich privat jetzt. Also sagen wir so, ich vermiete auch Wohnungen, die ich zur Kapitalanlage habe.
Reden wir nicht wie die Blinden von der Farbe, sondern auch aus erster Hand. Mhm. Gut, das allererste, was ich mich fragen muss im Zweifelsfalle, wenn ich eine Wohnung vermiete, was ist denn eigentlich der angemessene Preis, den ich dafür nehmen kann?
Ja, das ist tatsächlich so die erste Frage, die man sich dann stellt. Also das hängt eigentlich davon ab, welche Mieter man haben will. Klingt vielleicht auf den ersten Blick komisch.
Solvente und nette.
Genau, und welche, die möglichst lange bleiben und möglichst wenig Ärger machen. Und jetzt sind wir schon ganz nah am Mietpreis. Also ja, ich kann ganz weit oben starten bei dem, was möglich wäre. Was möglich ist, würde zum Beispiel der Mietspiegel, den es inzwischen in jeder Stadt ja gibt, mir zeigen. Da kann man als Vermieter, kann man im Internet machen, ist nicht so kompliziert, mal die Kriterien oder die Eigenschaften der Wohnung, Lage, Ausstattung und so weiter eingeben. Dann bekommt man eine Spanne eines Durchschnittsmietpreises. Dann hat man erstmal eine Idee. Und jetzt kann man, darüber darf man auch nicht. Zumindest im Bestand darf man nicht über diese Miete gehen. Bei einer Neuvermietung ist es ein bisschen anders, aber man muss sich dann entscheiden als Vermieter, ob man in dieser Spannweite eher im oberen Bereich ist, also maximalen Ertrag generieren will, oder ob man eher so im Mittelfeld sich wohlfühlt oder vielleicht sogar ein bisschen unten bleibt. Daraus resultiert nämlich dann, was ich auch für Mieter bekomme. Mhm. Also ich mache ein Beispiel, wenn du magst. Also ich komme ja aus Münster, das ist eine Studentenstadt. Wenn ich eine Wohnung an eine WG vermiete, habe ich maximalen Ertrag, weil ich jedes Zimmer einzeln vermiete. Aber ich habe auch viel Renovierungsbedarf, ich habe viel Wechsel. Und das auf der anderen Seite ist es genauso. Wenn ich eher so im unteren Drittel des Mietspiegels bin, also dieser Bandbreite, dann habe ich Leute, die da nicht wegziehen, weil es zu teuer ist, die durchaus etwas geduldiger sind, wenn mal was kaputt geht, die sich mehr Mühe geben in der Hausgemeinschaft und so weiter und so weiter. Und ich persönlich habe mich immer daran gehalten, also ich bleibe eher auf der preiswerten Seite. Denn wenn ich eine Fluktuation habe, also ein Mieter geht, vielleicht muss irgendwas gemacht werden, bis ich den neuen habe. Wenn ich da 2-3 Monate Leerstand habe, wenn ich das alle 3 Jahre habe, naja, dann habe ich auch 10% von meiner Miete schon wieder ausgegeben. Also das muss man sich gut überlegen.
Also Höhe der Miete steuert auch ein bisschen meine Nachfragenden. Mhm. Aber natürlich muss es zum Objekt passen.
Ja.
Also, ne, du sagst ja, die Gemeinden fragen in der Regel, wenn ich dann meine Daten eingebe, Ausstattung der Wohnung, ab Baujahr,
ganz genau.
All diese Geschichten. Das heißt, ich kann mich da relativ gut nähern der Geschichte, dass ich da nicht völligen Ausreißer mache und dann möglicherweise auch schon wieder Probleme habe, dass sich gar keiner meldet. Mhm. Wenn wir bei der Ausstattung der Wohnung sind, was gehört denn eigentlich mindestens in eine Mietwohnung, damit ich die überhaupt als solche anbieten kann?
Ja. Also in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich auch gefragt, gibt es da eigentlich gesetzliche Regelungen? Mir fällt aber eigentlich keine ein. Also Ich glaube schon, dass es schwierig ist, eine Wohnung ohne Badezimmer zu vermieten. Mhm. Ohne Küche habe ich selbst schon mal gehabt. Es gibt Leute, die kochen nicht mehr. Wir bauen sogar in der Immobilienvermittlung, werden sogar Wohnungen inzwischen gebaut ohne Kochecke, weil die Leute machen sich ein Frühstück und abends gehen sie raus oder sind nur 3 Tage die Woche da, wenn das so Apartments sind. Also eine richtig harte Aussage, was gehört denn zu so einer Wohnung, kann man nicht so richtig treffen. Das mit der Küche ist allerdings ein spannendes Thema. Das erlebe ich immer wieder auch bei Mietern jetzt im geschäftlichen Bereich. Also wenn jeder Mieter, der in eine Wohnung zieht, sich eine neue Küche bestellen muss, weil da keine drin ist und dann nach 3 Jahren wieder auszieht und die wieder mitnehmen muss oder versucht, sie zu verkaufen, das ist eigentlich eine unangenehme Geschichte. Also ich habe auch Wohnungen, die ich vermiete, wo eine feste Küche drin ist, die bleibt auch drin. Mhm. Das macht das Vermieten auch durchaus leichter. Da muss man ein bisschen gucken, Qualität, Sauberkeit und so, aber das hat eher damit zu tun, welche Mieter man da findet.
Ja. Mhm. Wenn jedes Mal jemand seine Küche wieder mitnehmen muss, die er vorher teuer bezahlt hat, entstehen möglicherweise auch Folgeschäden im Treppenhaus, all diese Geschichten.
Ganz genau.
Also das wäre wahrscheinlich so ein Tipp. Also Badezimmer versteht sich von selber. Ich denke mal, eine Spüle, so habe ich es gelernt, ist schon Minimalausstattung, weil irgendwo muss
ich... Wie gesagt, ich habe eine Wohnung, da ist nicht mal eine Spüle drin, weil der Mieter das genau so möchte.
Das ist dann offensichtlich
schon sehr speziell. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Dann gibt es die berühmte zweite Grundfrage, renoviert oder unrenoviert, übergeben und oder auch übernehmen. Wie
ja.
sieht das denn da aus?
Also man muss sich mal in die Lage des Mieters versetzen, der jetzt die Wohnung verlässt. Also wenn das so wäre, dass der eine renovierte Wohnung übernommen hat, dann müsste er sie ja vor dem Auszug auch nochmal schön machen, zumindest in dem Rahmen, der verpflichtend ist. Da hat aber keiner Spaß dran. Und da habe ich auch als Eigentümer keinen Spaß dran, wenn der da irgendwie Farbe an die Wand macht, nur damit er dieser Verpflichtung nachkommt. Also ich halte eigentlich mehr davon, alles im Rahmen natürlich, ja. Also Schönheitsreparaturen denjenigen machen zu lassen, der dann einzieht. Wer dann auszieht, muss es eben nicht tun. Wir reden aber jetzt nicht über Schäden. Also, keine Ahnung, Fliesen kaputt, Waschbeckensprung, Fußboden muss neu abgeschliffen werden, weil 20 Jahre nicht passiert. Das ist eher ein Vermieterthema. Wir gehen ja eher jetzt hier davon aus, ein Mieter zieht aus, der nächste zieht ein und wer muss was tun. Mhm. Da ist meine Theorie, lieber der Neue, der einzieht, renoviert.
Da kriege ich wahrscheinlich höchstens am Anfang der Taktung ein kleines Problem, weil in der Regel, wenn ich eine Wohnung mir anschaffe, dann ist sie natürlich einmal durchsaniert. Ja. Aber spätestens beim Mieterwechsel sollte ich darauf achten, dass ich umswitche, ist auch meine Erfahrung. Weil wenn man eh schon im Umzug liegt,
ja, das ist ja nervig.
Mehr sauber ab.
Nee, ganz
klar. Genau. Mhm. Wie sieht's denn aus mit dem Thema befristeter oder unbefristeter Mietvertrag?
Also da gibt's ja einen rechtlichen Rahmen. Ich kann ja nicht einfach aus lauter Spaß irgendwas befristen. Ich muss dann auch einen Grund nennen. Und da gibt es sehr häufig hinterher Streit und der geht dann eben auch vors Gericht. Also wenn ich jetzt irgendeinen wirklichen Grund habe, zum Beispiel in 2 Jahren steht die große Generalsanierung an und bis dahin will ich noch vermieten, dann kann ich sowas machen und der Mieter lässt sich wahrscheinlich auch drauf ein oder die Wohnung kommt gar nicht für ihn in Frage. Wenn man das vorher weiß, ist ja gut. Aber so also immer 2-Jahres-Verträge, die man dann wieder neu verlängert, nur damit man eine Chance hat, einen Mieter vielleicht loszuwerden, der einem nicht passt, das würde vor Gericht nicht halten. Also grundsätzlich sehe ich eher vermieten ist immer ein langfristiges Thema, wie eine Immobilie insgesamt, unbefristet.
Okay. Wenn wiederum aber der Mieter mit dem besonderen Wunsch auf mich zukommt, sei es, dass er nur befristet beruflich da ist oder sonstige Gründe hat, spricht ja wahrscheinlich grundsätzlich nichts dagegen.
Könnte man machen, wobei das aus der Sicht eigentlich rechtlicher geregelt ist. Der Mieter kann ja immer raus, relativ kurzfristig, mit den entsprechenden Fristen.
So, wir reden schon so fröhlich von den ganzen Mietern, die wir uns aussuchen, aber ich muss mir ja erstmal welche... muss auf mich aufmerksam machen mit der Wohnung. Wie stelle ich das denn heutzutage an?
Also, das Beste ist Empfehlungsgeschäft, wie bei allem. Also, wenn ich eine Wohnung habe, die ich die frei ist und ich suche einen Mieter, dann frage ich die Mitmieter. Das hat sich sehr bewährt, weil die haben, wenn das gutes Haus ist, eine gute Lage, die mit der Wohnsituation alle gut zufrieden sind, dann haben die auch immer jemanden, fast immer jemanden, der sagt, Mensch, wenn hier mal was frei wird, sag mal Bescheid. Das ist immer eine Top-Adresse.
Das kenne ich übrigens von meinem Töchterlein aus der Studierendenzeit. Wegen Casting war immer ein großes Happening.
Genau, da ist das natürlich, gehört das ja regelmäßig dazu. So, das ist also das Umfeld des der Wohnung sozusagen. Aber auch in meinem persönlichen Umfeld halte ich viel davon rumzufragen. Also wenn ich jemanden kenne oder wenn ich nur jemanden kenne, der den zukünftigen Mieter kennt, bin ich schon auf der sicheren Seite im Vergleich zu jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Wenn es da jetzt aber nichts gibt, vielleicht weil ich da auch noch das erste Mal unterwegs bin.
Oder weil die Wohnung vielleicht in einer ganz anderen Stadt ist. Wo ich
zum Beispiel. Bin. Ja, da sollten wir gleich nochmal extra drauf kommen. Eine andere Stadt, da ist die Frage, will ich mich da wirklich selbst drum kümmern? Oder suche ich mir dann in der Stadt nicht jemanden, der auch Besichtigungen und so macht? Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. So, ich kann natürlich jede Wohnung in irgendein Internetportal stellen und die Bekannten sorgen dann dafür, dass ich plötzlich 180, 120, 100 Mails kriege, je nachdem, wo das Ganze spielt. In großen Städten ist der Druck groß, auf dem Land ist es ein bisschen niedriger. Ich finde das nicht so schön, ich habe auch keine Lust, Leute, die eine Mail an mich geschrieben haben, denen nicht zu antworten, aber bei der Menge kann ich das gar nicht. Deswegen habe ich es umgedreht, ich gucke eigentlich, wer Wohnungen sucht. Mhm. Es gibt auch immer noch Suchanzeigen, sowohl im Internet als auch in Zeitungen. Und dann suche ich mir drei raus und die telefoniere ich ab und dann werde ich fündig oder ich suche mir die nächsten drei. Also das ist auch eine Möglichkeit. So, wenn ich jetzt vielleicht ganz am oberen Ende der Mietpreisgeschichte unterwegs bin, dann ist vielleicht tatsächlich auch eine Möglichkeit, über ein Portal anzubieten. Weil dann, wenn ich teuer bin mit der Wohnung, der Rücklauf geringer ist und dann kann man das auch so steuern. Aber ja, wir waren gerade bei der Frage, mache ich das eigentlich selber oder macht das ein Makler? Das ist dasselbe ja mit der Besichtigung. Also in einer fremden Stadt würde ich nicht vermieten, würde ich es nicht selber tun.
Ja.
Da hätte ich eigentlich keine Lust dran.
Manchmal ergeben sich Umstände, sei es durch Erbschaft oder
genau,
dass man da Immobilieneigentum hat, aber dann müsste man das anders organisieren.
So würde ich das
machen. Den hoffentlich mindestens 20 Leuten, die im Treppenhaus stehen. Also wie steuere ich das überhaupt? Wie viel lade ich ein? Wie kriege ich ein Gefühl dafür? Mal gesetzt den Fall, nicht der Idealfall ist da, dass ich eine Empfehlung habe, sondern ich habe mir erstmal grundsätzlich unbekannte potenzielle Interessenten. Mhm. Wie gehe ich das an?
Also ich würde immer erstmal telefonieren, ja, also einfach eine Mail und bin interessiert und dann kommen Sie bitte vorbei, am liebsten noch öffentliche Besichtigung samstags nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Ich finde es ganz furchtbar, für alle Beteiligten furchtbar. Also wenn man sich drei Adressen raussucht, dann telefoniert man die ab und dann kann man sich mit den dreien hintereinander weg oder auch vielleicht an unterschiedlichen Tagen mal verabreden und vernünftig darüber sprechen. Wir reden ja hier nicht über, keine Ahnung, eine Ferienwohnung für eine Woche, sondern wir reden hier über Mietverhältnisse, die laufen, wenn es gut läuft, ja auch lange, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, je nachdem. Und das muss ja auch jemand sein, der dann vielleicht zu den anderen Mietern passt. Wenn mir da mehrere Wohnungen gehören, dann würde ich darauf achten. Damit hat es sowieso ein bisschen zu tun, wie groß ist die Immobilie? Ist das so eine Großwohnanlage mit 80 Einheiten oder ist das ein Sechsfamilienhaus? Da würde ich schon ein bisschen genauer. Und dafür ist wichtig Kontakt, telefonieren, verabreden, sich gegenseitig mal ein bisschen bekannt machen.
Und dann die gesunde Menschenkenntnis walten lassen.
Aber der Bauch ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
Ja, können wir mitreden, aber man guckt den Leuten ja doch nur vor den Kopf. Was darf ich denn jetzt an harten Fakten verlangen, wenn ich jetzt jemanden in der engeren Auswahl habe?
Also ich war selber mal in so einer Situation und da kriegte ich einen Fragebogen ausgefüllt, als wollte ich mich auf eine Beamtenstelle bewerben. Also das war schon für mich sehr unangenehm. Also natürlich kann ich Dinge fragen, wo ist jemand angestellt, wo arbeitet der? Ich kann mir eine Schufa-Auskunft zeigen lassen. Mein wichtigstes Kriterium ist beim Vermieten die Kaution, zwei Kaltmieten und ohne diese Kaution, dass ohne dass sie auf dem Konto ist, entweder geht es aufs Hauskonto oder es gibt eine Bürgschaft oder früher gab es ein Sparbuch, ohne das gibt es keinen Schlüssel und wenn der Mietinteressent an der Stelle zuckt, ist er bei mir sofort raus.
Okay.
Das hat sich für mich in den letzten 20 Jahren, mache ich das, als immer richtig herausgestellt. Mhm. Da bin ich dann auch noch nicht vor die Wand gelaufen.
Da muss man dann auch mal hart bleiben.
Ja, da muss man tatsächlich hart bleiben, das würde man sonst hinterher bereuen. Ich frage natürlich keine persönlichen Dinge. Ja, wollen Sie demnächst Kinder haben? Sind Sie schwanger? Sowas fragt man einfach nicht. Aber das ist eher so ein bisschen, finde ich, auch Anstand. Also Tiere ist manchmal noch ein Thema.
Ja.
Genau. Schwierige Situation. Also wenn jemand damit direkt offen kommt und sagt, ich habe einen Hund, möchte den mitbringen, finde ich das schon mal viel besser, als wenn der Hund erst hinterher auftaucht. Da gibt es ja gesetzliche Regelungen, was man verhindern kann per Mietvertrag oder was nicht. Aber also auch da würde ich sagen Bauchgefühl und gucken, was da passiert. Also alles, was in der Wohnung passiert, da habe ich eh keine Einwirkungsmöglichkeit, ob einer Schlangen halten will oder, keine Ahnung, kleine Kanarienvögel oder sowas. Der große Hund, der vielleicht auch laut bellt, der könnte schon schwierig werden. Da muss man mal gucken. Wobei sich das eigentlich anders regelt. Nicht beim Abschluss des Mietvertrages, sondern wenn ich dann so jemanden habe, der einen sehr lauten Hund hat, dann kann ich mich von dem auch wieder verabschieden, weil der dann eben die Hausgemeinschaft stört. Ist aber eine doofe Situation. Deswegen vorne ansprechen gar nicht so verkehrt.
Mhm. Okay. So, jetzt kommt's dann zum gegenseitigen Einverständnisabschluss. Wie organisiere ich einen guten Mietvertrag? Wo kriege ich den am besten hin?
Also es gibt Interessenverbände, sowohl auf der Mieter- wie auch auf der Vermieterseite. Da kann man dann mal fragen, Mieterschutzbund, Haus und Grund, ich nenne mal zwei, im Internet kursieren ohne Ende Verträge. Man kann sich vom Anwalt einen machen lassen, braucht man aber nicht. Also diese Standardmietverträge reichen üblicherweise. Der sollte allerdings relativ aktuell sein. Es gibt ja durchaus Sachen in der Rechtsprechung, die sich auch mal verändern. Wir hatten das Thema Schönheitsreparaturen ja eben schon mal. Also einen relativ aktuellen Mietvertrag kaufen oder herunterladen, mit Verstand einmal selber lesen, vielleicht sich in die Rolle des Gegenübers versetzen, würde ich so einen Mietvertrag unterschreiben, wenn ich jetzt hier der Mieter wäre. Und hat man eigentlich was.
Also das Netz ist da unergründlich, unerschöpflich und die ähneln sich auch alle ziemlich. Ich sollte schon gucken, was so die Besonderheiten bei meinem Gebäude sind. Beliebtes Thema ist ja immer, wer stellt die Mülltonnen raus?
Genau.
Wer macht umsichtig das Schneeräumen, wenn es dann...
Der Hausflur ist auch immer so ein Thema, ganz genau. Da kann ich natürlich tausend Sachen reinschreiben. Ob die dann alle hinterher vor Gericht halten, ist so eine Frage. Also ich habe zum Beispiel bei mir geregelt, dass keine Satellitenschüsseln an die Balkone dürfen, weil in jeder Wohnung Kabelfernseh liegt und ein Glasfaseranschluss mit Internetmöglichkeit. Das muss man vorher aber wirklich besprechen und sagen, ich möchte das nicht, weil das mit dem Schneeräumen, Erdgeschosswohnung häufig, Mülltonnen kenne ich auch, das Thema, wenn die im Keller stehen, dann müssen die raus. In einer funktionierenden Hausgemeinschaft klappt das einigermaßen, alle achten ein bisschen drauf, wenn einer es mal vergessen hat. Ansonsten regelt das die Hausordnung, die sollte man auch mit zum Bestandteil des Mietvertrages machen. Aber bitte nicht übertreiben. Also da muss ich jetzt nicht 30 Seiten Hausordnung machen, wo alles drin geregelt ist. Das wäre dann auch
übertrieben. Nee, daraus würde sich sonst ja auch immer dieses typische Bild übrigens ergeben, der böse.
Der böse Vermieter, ganz genau.
Nochmal so am Rande. Du hast die Zahl vielleicht besser im Kopf. Meines Wissens sind mindestens zwei Drittel der Mietwohnungen in privater Vermieter.
Ja.
Und ich behaupte, in der weitaus größten Zahl der Fälle gibt es dann völlig vernünftiges und herzliches, teilweise sogar freundschaftliches Verhältnis.
Genau. Da kann man vielleicht noch differenzieren, wohnt der Vermieter mit im Haus oder wohnt er nicht drin? Ist das eine Kapitalanlage oder eher sowas, was schon immer in der Familie war zum Beispiel? Das kriegt man als Mietinteressent ja dann auch raus, wie so jemand tickt. Das ist ja auch ein bisschen eine Frage der persönlichen Disposition. Also will ich da jetzt eine gute Nachbarschaft haben? Will ich da leben? Bin ich da jeden Tag? Oder ist das eher was, wo ich von Montags bis Freitags bin, weil ich da arbeite? Ansonsten bin ich am Wochenende woanders. Aber du hast schon recht. Also muss man einfach aufeinander zugehen. Und wenn es dann mal knirscht, dann muss man auch sprechen.
Wenn es mal knirscht, ist häufig die Nebenkostenabrechnung ein Punkt. Wie organisiere ich das am besten? Mache ich es selber oder beauftrage ich jemanden?
Ja, das hängt natürlich maßgeblich von der Größe des Objekts ab. Wenn ich eine echte Kapitalanlage habe, vielleicht in einer Einheit, 20 Einheiten zum Beispiel, dann wird es einen Verwalter geben. Der macht das und der macht das professionell. Wenn man Pech hat, hat man in dieser Hausgemeinschaft immer irgendeinen, der gegen alles ist. Das ist halt das Los einer Eigentümergemeinschaft. Ich kenne aber Hauseigentümer, die 4, 6, 8 Familienhäuser haben, die selber machen, diese Nebenkosten abbrechen. Nur die auch darauf achten, dass da nicht unheimliches Geld verbrannt wird. Hier noch ein Hausmeister, da noch eine Gartenpflege und noch ein extra, keine Ahnung, Feuerschutz ist Pflicht, aber Aufzug kostet auch Geld. Also man kann das Ganze klein halten, man kann es groß machen. Wichtig ist, dass die Nebenkostenabrechnung fair laufen, dass man alle Unterlagen sieht. Ich persönlich mache es bei meinem Objekt selber. Ich habe aber keinen Ärger damit. Also die Mieter sind alle ganz gut zufrieden. Und ich habe mich auch schon mal vertan. Und dann ruft einer an und sagt, irgendwie ist das doch viel mehr als beim letzten Mal. Wie kann das denn sein? Und dann habe ich gemerkt, dass ich in der Excel-Tabelle irgendwo in einer Spalte verrutscht bin. So ist das eben. Ganz genau.
Genau. Letztlich, auch das nochmal zum Thema Vorurteile gegen Vermieter. Es kann eigentlich nur im Interesse des Vermieters sein, dass die Nebenkosten gering sind, weil ein Mieter muss ja immer auch seine Gesamtkosten. Und je günstiger meine Betriebskosten sind, umso eher bin ich auch bereit, mal eine entsprechende Mieterhöhung in Kauf zu nehmen.
Genau. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema, Mieterhöhung. Ja. Viele Mietvermieter scheuen sich davor. Ich finde das völlig legitim, die Miete zu erhöhen, wenn ich nicht sowieso immer an der obersten Kante kratze. Also ich habe es eben ja schon gesagt, ich bin da eher so im unteren Drittel unterwegs und man kann alle 3 Jahre um bis zu 10%, 15%, 20%, liegt je nachdem dran, wie stark der Markt gerade ist, erhöhen. Ich schöpfe das nie aus, aber ich halte mich schon dran, dass ich regelmäßig die Miete anpasse. Und das finden dann auch alle Mieter völlig in Ordnung, dass man da mal um 5% oder um 10% die Miete erhöht, nach 4 Jahren zum Beispiel. Also keine Angst davor. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen für die, die jetzt zuhören und mit dem Gedanken spielen, sich eine Wohnung zur Vermietung zu kaufen.
Nee, jeder kriegt ja auch mit Thema Inflation, aber dann auch wieder entsprechende Lohnanpassungen. Genau. Insofern ist das, wenn man das vernünftig kommuniziert und im Rahmen hält, sicherlich völlig legitim. Wie sieht's aus mit dem Thema Betretungsrecht der Wohnung? Also man möchte im Zweifelsfall ja doch mal wissen, wie sieht es da drin aus? Darf ich da überhaupt rein? Was gibt es da für Regelungen?
Also ich muss das ankündigen und ich muss mich quasi verabreden mit dem Mieter. Ich habe kein Recht, einfach da irgendwie reinzugehen. Ich habe auch keinen Anspruch auf einen Schlüssel oder sowas. Also bitte, ja, das ist höchstpersönlicher Lebensraum des Mieters. Da habe ich nichts mit zu suchen. Ich glaube, ich brauche auch einen Grund. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht auswendig. Einfach so alle jeden Monat einmal rein, würde sicher nicht gehen. Müsste ich selber nochmal nachgucken. Aber das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, man kriegt ja ein Gefühl dafür, was da gerade los ist. Und meine Frau hat eine Wohnung vermietet, da war sie schon Jahre nicht mehr drin, weil die Mieter sind super, es gibt keinen Ärger. Warum soll sie da rein? Also es gibt auch Hausgemeinschaften, die regeln manche Dinge, die so ein bisschen kompliziert sind, dann selber. Das ist dann das Schöne, also der Schornsteinfeger kommt, will die Gasetagenheizung überprüfen oder die müssen gewartet werden oder was weiß ich, was es da so gibt, dann helfen die sich untereinander. Wenn das gut funktioniert, ist das auch wirklich eine schöne Geschichte.
Kommen wir immer wieder auf den Punkt, lustigerweise, wenn das als Hausgemeinschaft funktioniert, dann habe ich als Vermieter eigentlich immer weniger Anlass, da überhaupt irgendwie ins Geschehen einzukommen.
So ist das.
So, wir reden mal jetzt auch nicht mehr vom Thema Mietrückstände, Schäden, Kündigungen, all die Dinge. Das ist, da geht dann sehr in den juristischen Bereich. Das sind auch Ausnahmefälle sicherlich.
Ja.
Sprich, ich kann auch keinen Mieter zum Beispiel fragen nach oder ihn zwingen, gar irgendwelche Versicherungen oder so abzuschließen.
Nein.
Das ist in seinem Ermessen.
Also ja, das ist genau so. Also Mietrückstände ist natürlich ein Thema, aber klar geregelt, 2 Mietrückstände, fristlose Kündigung, gleicht der Mieter aus, ist die fristlose Kündigung wieder hinfällig. Also eine sehr unangenehme Situation. Jetzt muss man mal mit so einem Mieter sprechen. Hat er Schwierigkeiten, Arbeitsplatz verloren, kann man sich ja alles, Krankheit, kann man sich ja alles vorstellen. Da macht es Sinn, mit dem zu sprechen und zu sagen, wie soll das denn in Zukunft weitergehen? Ich hatte auch mal einen Fall, wo es dann schwierig wurde. Da habe ich aber sehr klar gesagt, wie ich zu den Dingen stehe. Ich will da nicht ins Detail gehen. Und habe ganz klar gesagt, ich würde an ihrer Stelle, lieber Mieter, mir jetzt eine andere Wohnung suchen, weil das geht hier nicht mehr weiter. Und beim nächsten Anlass, den ich juristisch verwenden kann, ist es dann auch so. Und dann haben sie ein Zeitproblem, suchen sich bitte vorher was. Da muss man klar werden, da muss man klar kommunizieren. Und bei mir hat das so funktioniert. Und wenn man Rechtsstreite hat, das dauert furchtbar lange, kostet unendlich Zeit und Geld. Also Rechtsstreit möglichst verhindern, besser einigen, wie auch immer.
Ja. Sind wir wieder beim Thema Kommunikation.
Genau.
Gut, wir wollen auch nicht mit so einem negativen Thema enden, weil das sind die Ausnahmen. Aber gut, sie kommen halt vor. Unterm Strich habe ich aber heute gehört und gelernt, mit gesundem Menschenverstand
kommt man schon ziemlich weit.
Kommt man im Leben vielen Stellen weiter. War wieder interessant und spannend, Roland. Danke für die Ausführungen. Wir werden noch ein paar Informationen in den Ratgeberbereich packen, vielleicht auch eine Checkliste, was ich so zu beachten habe, wenn ich meine Wohnung anbiete, findet ihr unter lbs-immobilien-profis.de. Mhm,
genau.
Dann sagen wir für heute artig Danke und bis
zum nächsten Mal. Ja, ich danke auch und bis bald.
Ciao.